50 Jahre Gänsehautmomente. 50 Jahre voller Erinnerungen. 50 Jahre alles geben. 50 Jahre das schönste Stadion der Welt. Schwarz-gelbe Geschichten. Präsentiert von Signal Iduna. Signal Iduna. Füreinander da.
Erstmal herzlich willkommen und ich würde gerne wissen, ob so 250 Zuschauer, die gerade vor uns sitzen, so laut sein können wie 80.000. Vielleicht gebt da mal ein bisschen Gas mit euren Händen. Bisschen Applaus. Ja. Ja, ist nicht schlecht, oder? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber wie gesagt, 250 Leute im Publikum, die machen schon was aus. Erstmal begrüße ich recht herzlich Mirko Rotava und Florian Kinge. Gibt's direkt den nächsten Applaus. Ich mache mir in der Regel keine Notizen, ein paar habe ich mir gemacht. Ich habe euch beide noch live spielen sehen, also dich sowieso. Und da kann ich direkt mal aufklären, ich bin der Ältere von uns beiden, tatsächlich. Ja, du guckst auch schon so komisch. Was hat das zu bedeuten?
Sieht man nicht.
Nee, sieht man nicht. Ja, ich würde jetzt sagen, ich bin in Form, aber da bin ich weit von entfernt. Aber das ist natürlich das Schöne, ich habe selber eigene Erinnerungen und ihr erzählt heute von euren Erinnerungen an die Zeit im schönsten Stadion der Welt. Wir sehen es hier im Hintergrund, ein fantastisches Foto des Signal Iduna Parks. Es sind allerdings zwei Premieren, die nicht so gelaufen sind. Ja? Kein einziges Tor ist für Borussia Dortmund gefallen in den beiden ersten Spielen. Einmal Westfalenstadion 1974 und einmal Signal Iduna Park 2005. Mirko, lasst uns anfangen und ein bisschen länger in die Vergangenheit schauen. Ach ja, 18 Jahre alt damals gewesen, mit 17 zum BVB gekommen. War das schon im Hinterkopf, vielleicht spiele ich mal in diesem Stadion, was da ja noch gar nicht fertig war?
Ja, das war noch nicht fertig. Ne? Das haben wir versucht, dann nochmal auszubauen. Nee, aber ich bin ja über VfL Witt 07 dann zu Borussia Dortmund gekommen und habe da 8 schöne Jahre gehabt. Zwar sind wir in meiner sportlichen Karriere einmal aufgestiegen und sonst ja, haben uns eigentlich in der Tabelle ganz gut gehalten.
Lief ja auch ganz ordentlich, ne? Also Nationalspieler ja. Geworden im Trikot von Borussia Dortmund und offiziell Europameister 1980. Kann man mal mitnehmen.
Ja, das war schon eine Zeit, wo ich natürlich gewisse Kontakte schon von damals, wo ich als Jugendlicher bei Dukla Prag angefangen habe, haben wir auch mal so mal Turnier in Dortmund gehabt, habe ich gewisse Kontakte geknüpft und dann sind wir aus der Tschechei. 68, Prager Frühling, wissen wahrscheinlich nicht alle hier. Prager Frühling, junge Leute wissen das nicht, was da passiert ist. Und da sind wir dann über Australien dann bei VfL Witt 07 und bei Borussia Dortmund gelandet.
Aber Moment, das ist ein kurzer Umweg über Australien.
Ja, war kurzer Umweg, aber ja, es sollte so sein. Ich war froh, dass wir dann auch als Familie zusammengeblieben sind, weil im Endeffekt das auch keine einfache Zeit war, auch nicht für meine Eltern, weil die im Endeffekt uns ja aus der Tschechei praktisch entführt haben.
Wie war das damals, den BVB zu sehen aus Witten? Hat der schon gestrahlt über die Dortmunder Stadtgrenzen hinaus?
Also das Stadion selbst war ja auch schon ziemlich groß. Also da passten schon damals 54.000 Zuschauer rein. Und das war schon eine gute Angelegenheit. Und ich fühlte mich da sehr wohl, dass ich auch Nationalspieler geworden bin. Das freut mich umso mehr. Und das habe ich auch ein bisschen dem Heinz Keppmann zu verdanken, dass der hat bei der Stadt gearbeitet und dann geht das mit der Staatsangehörigkeit ein bisschen flotter halt. Dann.
Ja, das ist die eine Geschichte, aber die andere ist natürlich damals, hast du eine Lehre gemacht, weil viele Spieler damals ganz klassisch natürlich noch eine Berufsausbildung genossen haben.
Ja, ich meine, wenn die heutigen Spieler das hören würden, dann würden sie wahrscheinlich schon umfallen. Aber ja, ich habe ja Starksturmmediker gelernt. Also ich habe 3,5 Jahre bei Edelstahl Witten gelernt. Und dann habe ich von bis 7 bis 1 gearbeitet und als Lehrling. Und dann hat mich der Horst Bertram, der kennt auch nicht jeder, der ehemalige Torwart, hat mich mal abgeholt und dann hat er mich sofort zum Training gebracht. Also das war auch schon 4-mal in der Woche Training. Das war schon auch schon recht anstrengend für mich, muss ich sagen.
Florian, hast du nebenbei auch noch eine Berufsausbildung auf die Art und Weise hingelegt?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich habe ja schon in der Jugend beim BVB gespielt, bin mit 13 Jahren hergewechselt. Ich komme gebürtig aus dem Siegerland. Damals wurde für die Trainingseinheiten ein Fahrdienst eingestellt. Der hat mich abgeholt dann nach der Schule um 3:30 oder so. Teilweise nicht alle Hausaufgaben geschafft, teilweise auf der Fahrt gemacht. Da waren noch 2 andere Mitspieler auf der Sauerlandlinie dabei aus Olpe. Die haben wir dann noch eingeladen. Jetzt mit der Problematik mit der Brücke, ja, das ist einfach unmöglich gewesen. Das ist unvorstellbar. damals ging es zumindest, und dann habe ich immer trainiert und dann abends wieder nach Hause, war ich um 9:30 zu Hause, und am Wochenende mussten meine Eltern auch zu den Spielen fahren immer. Die haben das Gott sei Dank auch mit unterstützt, sofern denn die schulischen Leistungen in Ordnung waren. Das war so unser Deal. Und genau, als das irgendwann absehbar war, dass ich da auch im Profibereich ankommen kann und mir, ich glaube 2001 war das, habe ich den ersten Profivertrag unterschrieben. Da war dann auch Bedingung seitens des Clubs, dass ich die Schule wechsle und hier in Dortmund das Abi fertig mache. Weil es ja doch ein bisschen unprofessionell ist, jeden Tag da 2-2,5 Stunden auf der Autobahn zu hängen. Und genau, so habe ich dann hier um die Ecke im Max Planck mein Abitur gemacht, und eigentlich ging es dann danach direkt weiter. Genau, ich bin dann ausgeliehen worden für 2 Jahre an den 1. FC Köln und konnte dann direkt Fußball spielen. Ne? Aber ich finde es eigentlich interessant, weil ich bin ja jetzt in einer anderen Funktion tätig als Beratung und Vermittlergeschäft mit meinem langjährigen Berater Thomas Kroth. Wir haben auch den Sitz ja hier in der Hörderburg und haben ja auch zwangsläufig einfach viel mit jungen Spielern zu tun, und wir versuchen das immer zu vermitteln, dass man so lange wie möglich zweigleisig fährt, weil das hat sich nicht verändert wahrscheinlich in der Zeit zu früher. Letztendlich schaffen das aus einem Jahrgang immer noch nur 1, 2, 3% wirklich dauerhaft so in einem bezahlten Fußball, und ja. Das wollen viele vielleicht nicht wahrhaben, aber insofern ist es schon ganz wichtig, dass sie die Schule fertig machen oder irgendwie eine Ausbildung beginnen.
Tja, das kann man, glaube ich, nicht oft genug betonen, aber da merkt man, ihr habt da, glaube ich, eine ähnliche Denkweise, und ihr seid natürlich auch aus einer Generation, klar, da liegt ein bisschen was an Zeit dazwischen, aber trotzdem, wo man die Dinge, glaube ich, noch ein bisschen anders angegangen hat. Mirko, damals, als das Westfalenstadion dann gebaut wurde und das klar war, dass das kommt, war da sowas wie Vorfreude auch bei den Spielern zu spüren?
Ja, der Anfang selbst war ja für mich nicht so angenehm mit dem Eröffnungsspiel gegen Schalke 04. Ne? Also das war ein bisschen, die haben
müssen wir leider heute drüber reden.
Erste Liga, zweite Liga war ein bisschen unangenehm. Im Stadion selbst war das ja nicht so, wie man sich das so vorstellt. Aber ich weiß nicht, wer da der Trainer war. Ich glaube, Karl-Heinz Rühl oder wer auch immer. Ich habe in den 8 Jahren habe ich ja 12 Trainer gehabt in Dortmund. Ich weiß auch gar nicht. Wäre doch gar nicht machbar heutzutage, wäre der Verein der Konkurs wahrscheinlich. Ne? Und ich habe da jetzt 12 Trainer gehabt, und dann habe ich noch, ich weiß, wie das ausgeht, habe linker Verteidiger gespielt gegen Stanley Buda. Und da war mir natürlich ein bisschen schwindelig. Ne? Also ich habe nachher den Eingang nicht gefunden zum Stadion.
Aber es ist gut, dass du dich noch daran erinnern kannst.
Ich kann mich daran erinnern. Daran kann ich mich erinnern. Das war ja gerade, ich weiß nicht, was der Trainer, Karl-Heinz Rühl, da geritten hat, dass er mich als linker Verteidiger gestellt hat gegen Stanley Buda. Und der hat mir natürlich schwindelig gespielt. Aber gut, ich habe es, wie man sieht, habe es verkraftet alles.
Ja, es hat ganz gut funktioniert. Also, weil du eben gesagt hast, sind auch Jüngere hier im Publikum mit dabei.
Ja.
Ich habe hier gerade mal auf den Zettel geschaut und sehe 546 Bundesligaspiele, die 5 meisten überhaupt. Und wärst du nicht für 3 Jahre zu Atletico Madrid gegangen, wärst du wahrscheinlich jetzt der Spieler mit den meisten Bundesliga-Einsätzen aller Zeiten. Ne?
Hätte ich wahrscheinlich Charlie Körber überholt. Ne?
Das denke ich auch. Also der wäre wahrscheinlich nie auf 1 gekommen.
Ja, aber ich habe eine schöne Zeit. Darauf achte ich gar nicht mehr, weil ich habe ja eigentlich so eine schöne Zeit gehabt, auch die 3 Jahre Spanien. Das war wirklich wunderbar. Und das ist ja was, vielleicht auch mal den jungen Leuten, was denn so ein bisschen fehlt. Ne? Wir haben überall, wo ich hingekommen bin, da gab es auch schon ältere Spieler und so. Und ich musste mich immer durchsetzen. Die haben nicht immer gesagt, hier, Mirko, guck mal hier, da kannst du meinen Platz haben oder so. Das war ganz anders ein bisschen. Weißt du? Da ging es ein bisschen mehr zur Sache, und da musste man sich jetzt alles hart erarbeiten, wie das so in jedem Beruf eigentlich so ist. Ne? Und insofern war das schon für mich problematisch, aber ich habe es daraus gelernt und ich habe mich dann überall auch durchgesetzt. So, ja, das ist, wenn man als Jüngerer sich gegen Älteren durchsetzt, das ist schon mal was. Ne? Da kann man sich auch mal wieder ein bisschen präsentieren. Ne?
Ich komme gleich nochmal auf das Thema Eröffnungsspiel zurück, ja, weil du das gerade schön versuchst
zu umschiffen. Ja, musst du jetzt nicht.
Aber war das bei dir damals ähnlich? Weil du hast ja gerade auch gesagt, du bist dann erstmal für 2 Jahre in den 1. FC Köln ausgeliehen worden, dass du dir deine Sporen noch verdienen musstest?
Ja, schon. Ich kann mich daran erinnern, als ich den Profivertrag unterschrieben hatte, da war ich, ich glaube, 18 geworden gerade. Und da gab es schon noch Spieler, da wurde Rosicki geholt, glaube ich, gerade für 25 Millionen.
Auch ein ganz solider Spieler gewesen.
Ja, solche Jungs dann als Konkurrenten, und wenn du dann als es war nicht ganz so leicht, als junger Spieler da mal eben reinzurutschen. Und ich glaube, dass sich das schon ein bisschen gewandelt hat, dass jetzt die Jungen auch vielleicht auch mal schneller eine Chance bekommen. Ist ein bisschen abhängig auch immer von der Position. Ne? Wenn du ein bisschen offensiver spielst, wirst du eher mal reingeworfen, als wenn du defensiver spielst. So, und dann war das für mich eine super Möglichkeit, zum 1. FC Köln zu wechseln, der so ein bisschen Fahrstuhl Phase hatte in der Zeit auch noch. Die waren
ein bisschen wie aktuell, ne? Aber ja. Ich wollte nichts gesagt haben.
Ja, ist gefährlich, ja. Aber die waren gerade abgestiegen in die zweite Liga und aber trotzdem ja ambitioniert. Und für mich war das einfach eine gute Möglichkeit. Und auch das 2 Jahre zu machen war in der Nachbetrachtung eine gute Entscheidung, weil ich eben als totaler No-Name auch dahin gegangen bin. Ich kann mich erinnern, dass ich war noch einer der letzten Jahrgänge, die noch Wehrdienst machen mussten. Da stand halt zur Debatte Bundeswehr, dieser Grundwehrdienst, der dauert ja auch 3 Monate. Oder eben Ersatzdienst und ich war da relativ, mir war das ziemlich egal eigentlich, so ich wollte nur beim Fußball irgendwie weiterkommen, ne? Und dann gab es da eine Möglichkeit über die AWO, die da eine Kooperation hatte mit dem 1. FC Köln und dann habe ich dann das gemacht und weil ich da einfach das Gefühl hatte, ich muss mich jetzt auch erstmal hier irgendwie durchsetzen, ne? Das sind halt überwiegend das gestandene Profis und das hat Gott sei Dank halt relativ schnell geklappt und dann bin ich da Stammspieler geworden, wir sind aufgestiegen, ich konnte mich in der ersten Liga präsentieren und mich dann in eine Position bringen, dass der BVB mich zurückholen wollte und das ist eigentlich der ideale Verlauf von so einer Leihe, ne?
Ja, eigentlich ist es für dich mehr oder weniger perfekt gelaufen, das kann man schon so sagen. Da muss ich jetzt wieder die Überleitung schaffen, weil perfekt war das natürlich am 2. April 1974 nicht. Wir haben ja extra geguckt, wer hat denn damals überhaupt gespielt bei Borussia Dortmund. Es war gar nicht so einfach. Ich möchte mich an der Stelle bedanken bei Gerd Kolbe, absolute Ikone, BVB-Archivar sozusagen, also der Mann, der alles weiß. Der hat mir die Aufstellung besorgt und hat gesagt, Mirko Votava, 46. Minute, also zur zweiten Hälfte, eingewechselt worden. War das so? Oder hattest du da schon keine Erinnerung mehr, weil du wusstest, Stanley Buda kommt auf mich zu?
Ja, ich weiß nicht, wer der Trainer war. Also glaube ich Karl-Heinz Rühl oder so. Mit dem habe ich so ein bisschen mal leichte Probleme. Und sonst mit den anderen Trainern ja nicht. Also ich wusste schon, dass mich schwindelig war jetzt. Also ich bin froh, dass ich eingewechselt worden bin. Das war so mein Ziel. Und ich habe so ein bisschen auch mit der Otto Rehhagel, der auch Trainer bei Borussia Dortmund war, ne? Da musste ich auch mit ihm klarkommen. Da saß ich auch erstmal vielleicht auf der Bank und so. Oder sind wir vom Spiel ins Trainingslager gefahren und dann hat er gesagt, was machst du denn im Bus hier? Du bist sogar nicht im Kader. Ja, und das war so für mich so ein Signal hier, dir werde ich es aber nächstes Mal zeigen, ob ich hier sitzen werde oder nicht, oder ob ich spielen werde oder nicht. Das sind so die Signale, die dann irgendwie, wenn man ehrgeizig ist, dann will man es auch packen und dann will man zeigen, ja, du schmeiß mich jetzt das erste Mal, das letzte Mal hier raus. Ja, und deshalb war das schon ganz angenehm dann.
Aber dieses erste Mal in diesem neuen Stadion zu spielen, hat das auch für noch mehr Motivation gesorgt? Weil es war ja auch neu in der Art und Weise. Man kannte damals diese großen Schüsseln in Stuttgart, in Frankfurt, in Hamburg, München, Köln. Das waren alles riesige Stadien mit einer Leichtathletiklaufbahn. Das war ja das erste Stadion, was ganz anders war.
Ja, das war schon angenehm, ja. Also wenn die Spiele gut gelaufen sind, war das angenehm. Früher hat man auch gepfiffen, ne? Also heutzutage feiert man nicht mehr.
Ach, das kommt immer auf die Leistung.
Ja. Also ich habe das Gefühl, immer wenn ich im Stadion bin, ich habe gut als Ehrenspielführer, habe ich ja 2 Dauerkarten jetzt. Das habe ich mir auch hart verdient, sage ich mal. Aber wenn ich da mal jetzt sitze und dann kommt, die klatschen schon, wenn der Ball über die Mittellinie kommt. Ja, was ist denn jetzt so? Ja, die stehen auf. Ich habe wieder 2 Dauerkarten, ich will was sehen. Die muss doch nicht. Vertikale Ball nach vorne über die Mittellinie. Klatschen die Leute. Ja, was ist denn jetzt los? Was haben wir früher verkehrt gemacht?
Ja. War das bei dir auch noch so? Nee, da wurde gepfiffen.
Da wurde gepfiffen. Ja, ne? Wurde nicht gepfiffen, ja.
Da wurde auch noch gepfiffen. Ich kann mich daran erinnern, das eine oder andere Mal wurde gepfiffen. Ja, aber da sieht man mal, wie die Ansichten unterschiedlich sind, auch heutzutage, wie sich das verändert hat. Ich will nicht sagen, dass die Ansprüche sich groß verändert haben, sondern natürlich wollen alle Fans immer noch, dass der BVB die Spiele gewinnt. Aber damals, das waren natürlich andere Zeiten. Otto Rehhagel, aber mit dem hast du dich hinterher arrangiert, das kann man schon so sagen.
Ne? Ja, wir mussten uns ja auch ein bisschen austauschen. Ne? Wir haben ja Fußball verstanden und da wollten wir uns mal ein bisschen austauschen. Und ich finde das ja ganz cool, dass die Trainer sich ja auch austauschen. Heutzutage sind die immer so ein bisschen unter sich und wollen nur in ihrem Trainerteam. Ne? Wenn man kann sich doch Meinung reinholen. Man kann sich mit den Leuten unterhalten. Entscheiden tut er sowieso alleine. Das ist mir schon klar. Aber dass man sich ein bisschen austauscht. Ne? Heutzutage sind die alle so ein bisschen so ineinander, ihr Team und so, weißt du, und man kann sich so, was innovativ ist, kann man sich doch schon mal reinholen. Das wäre doch kein Problem.
Wie viele Trainer hattest du in deiner Zeit bei Borussia Dortmund? Weißt du das noch? Weil das kam eben ja wie aus der Pistole geschossen.
Ja, zu viele. Nee, waren schon definitiv mehr als drei.
Also von Marwijk auf jeden Fall, Klopp auf jeden Fall.
Ja, eigentlich zurückgeholt habe ich Sommer.
Oh, Sommer.
Sommer war noch da, dann kam der Wechsel zu Van Marwijk. Also ich habe unter Sommer gar nicht mehr dann gespielt, als ich wieder zurückgekommen bin. Genau, dann war Van Marwijk da.
Aber der wusste, wer du bist und wollte nicht, dass du aus dem Bus wieder rausgehst, wie bei Mirko.
Ja, da habe ich Glück gehabt, genau. Thomas Doll war da, da war für 3 Monate Jürgen Röber da. Und Kloppo halt lange. Hat man noch einen dazwischen?
Ich glaube nicht. Kann das hier jemand bestätigen? Ist das so richtig? Ja? Hier wird genickt. Ich habe nämlich jetzt die Trainerreihenfolge beim BVB auch nicht auswendig gelernt.
Bernd Krause, ne?
Bernd Kraus?
Ja? Nein, das war vorher.
Ja, das war 2000, glaube ich. Bernd Kraus.
Ja, ich glaube, das waren es. Ja, 5. Ja, gut, aber.
Ist auch okay. Ist auch okay. Also, der Otto Rehagel von Mirko Votava ist bei dir Jürgen Klopp gewesen, so kann man das auch sagen, oder? Am Ende.
Ja. Ja. Haben sehr lange gehalten.
Weil wie gesagt, nochmal, da ja Jüngere hier im Publikum sitzen, Mirko hat natürlich dann auch noch nach Atletico Madrid für Werder Bremen gespielt. Ich schaue nochmal auf den Zettel. Also erstmal Pokalsieger geworden auch in Spanien und dann als Pokalsieger zurück in die Bundesliga. Zweimal Meister, zweimal Pokalsieger mit Werder Bremen. Europapokal der Pokalsieger. Also wie gesagt, das ist eine stolze Bilanz. Florian, bei dir sind es 3 Meisterschaften offiziell.
Ja, auf dem Papier, ja.
Ja, deswegen, das erzähl du das jetzt bitte. Wie oft hast du dich denn wirklich als deutscher Meister gefühlt?
Naja, die letzten beiden Male schon. Auch wenn ich da auch nicht so viel zu beitragen durfte, wie ich es gerne gemacht hätte. Aber bei dem ersten Mal, ich habe es eben kurz erwähnt, da war ich, glaube ich, 6-7 Mal im Kader, habe aber nicht eine Minute gespielt und hatte auch mit der Mannschaft noch nicht so viel mit zu tun gehabt. Ne? Und als sie Meister geworden sind, ich war auch zu Hause, habe mir das angesehen, das letzte Spiel, und habe das im Fernsehen gesehen. Ich hatte da gar nicht so eine
nicht mal im Stadion?
Bindung als junger Spieler. Nee. Aber bei den anderen Spielen natürlich, ne? Dass dann war ja meine Mannschaft, ne? Und ich habe da mit den Jungs über viele Jahre zusammengespielt, hatte dann leider nicht mehr so die Rolle wie früher, aber ich habe halt ja tagtäglich dann im Training mit denen zu tun gehabt und sag mal in dem Bereich, was ich machen durfte, habe ich glaube ich auch Einfluss genommen und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass sowas funktioniert, so ein Gefüge am Ende, ne? Dass du keine Stinkstiefel drin hast, weil das passiert, das habe ich ja über die Jahre auch gesehen, ne? Wenn es mal nicht so läuft, ne? Und dann bilden sich die Krüppchen, dann sind die ganzen Unzufriedenen, die schießen dann gegen den Trainer und oder gegen Mitspieler und ich glaube, wir haben da einfach eine super homogene Gruppe gehabt und da hat jeder seinen Teil zu beigetragen, ne? Und ja, letztlich darf ich mich zumindest auch Deutscher Meister nennen jetzt. Ne?
Ja, ich bin auch nie Deutscher Meister geworden, also von daher, ich wäre sie gerne auf dem Papier, aber ja, hat
die Eindrücke
nicht
dann mit dem Wagen hier durch die Stadt zu fahren, ne? Und an jeder Straßenecke denkst du, das kann jetzt nicht mehr besser werden und es wird immer geiler und das vergisst man ja nie als Spieler, das sind einfach super schöne Eindrücke und allein dafür hat es sich gelohnt.
In Bremen seid ihr da auch irgendwie mit dem Wagen durch die Stadt? Das muss ich natürlich jetzt mal wissen.
Ich weiß nicht, es war so oft.
Ja.
Ja, aber die Zeit war schön halt, weil du jedes Jahr was zu feiern hattest. Weißt du? Deshalb blieb ja die Mannschaft auch zusammen. Wir haben wahrscheinlich in den 11,5 Jahren, haben glaube ich nur auf 4 oder 5 Positionen gewechselt. Und deshalb, das hat ja richtig Spaß gemacht. Ne? Und deshalb heutzutage wechselt das alles nur. Gut, das hat ja finanzielle Gründe, dass man öfter wechselt jetzt. Aber damals war das halt so. Wir haben Spaß gehabt und das war überragend.
Das ist aber bei der Mannschaft, die dann so in Richtung 2011, 2012 gegangen ist, auch ein bisschen so gewesen. Auch sehr zusammengewachsen.
Ja, die ist schon gewachsen, ja, das stimmt. Wir haben natürlich, also ich kann mich erinnern, damals mit Mats Hummels und Devin Subotić, ich glaube, 2 19-Jährige gehabt in der Innenverteidigung. Ne? Ich habe eben mal kurz erwähnt, dass eher ungewöhnlich ist für junge Spieler, dann auf so einer Position reingeworfen zu werden. Ne? Da musst du schon ein starkes Vertrauen haben vom Trainer. Das hat Klopp denen geschenkt und die haben es zurückgezahlt. Ne? Und dann natürlich in dem Alter konnten die auch sozusagen mit dem Verein wachsen. Andere Spieler wie Nuri Sahin, der übrigens auch damals auf der Sauerlandlinie gelegentlich mal mit eingeladen wurde, der kam ja aus Lüdenscheid. Sven Bender, dann kam ja irgendwann Kevin Großkreuz noch dazu.
Marcel Schmelzer.
Schmelle, genau. Also eine Menge Jungs, die gewachsen sind mit dem Verein und natürlich spielt das Geld auch eine Rolle und trägt dazu bei, dass Spieler dann auch mal weiterziehen. Das ist nun mal die Rolle vom Borussia Dortmund, dass du, ich sag mal, hinter den Bayern vielleicht dich als Nummer zwei jetzt etabliert hast, ne? Aber es gibt einfach doch noch einen riesigen Unterschied wirtschaftlich und solange der so groß ist, wird die Wahrscheinlichkeit auch groß sein, dass die Bayern in den nächsten
Spielen. Ich weiß nicht, wie das letzte Spiel ausgegangen ist. Du kannst es gerne nochmal sagen, Dortmund gegen Bayern.
Ja, das ist kein Problem. Nee, das war natürlich, hat gut getan nach den vielen Jahren, wo es nicht so gut gelaufen ist. Aber ja, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sie einfach in den nächsten 10 Jahren wieder 8-9 Mal Meister werden und das ist der einzig richtige Weg von Borussia Dortmund, da immer wieder Spieler zu finden, die weiterzuentwickeln, mit Mehrwert vielleicht dann auch leider mal verkaufen zu müssen, aber dass du dieses Gap ein bisschen schließt und dann irgendwann auch wirklich dauerhaft richtig konkurrenzfähig bist. Und da sind wir eigentlich auf einem guten Weg, wenn man mal zurückdenkt, wo wir herkommen, so 2006, 2007, ist das ein modernes Fußballmärchen. Ne?
Ja, da haben wir ja auch Glück. Deswegen haben wir hier im Hintergrund mittlerweile den Signal Iduna Park, großen Beitrag dazu geleistet, weil es damals eine finanziell sehr, sehr schwierige Zeit war. Du hast es gerade schon angedeutet, ich habe es vorhin auch schon gesagt, die Premieren von euch im Stadion, die sind jeweils in die Hose gegangen. Also den 3-0 verloren damals gegen Schalke, das Eröffnungsspiel, das offizielle. Und als das Stadion zum ersten Mal Signal Iduna Park hieß, das war am 3. Dezember 2005 zu Hause gegen Hannover 96. 0-2 verloren. Ich nenne mal hier ein paar Namen, die auch in der Startaufstellung standen. Roman Weidenfeller, Philipp Degen, Christian Wörns, Christoph Metzelder, dann du natürlich, Marc-André Kruska, Thomas Rosicki, Nuri Sahin, David Odonkor, Darren Buckley und Emil Smolarek. Das ist natürlich, ja, das war keine Champions-League-Mannschaft, kann man schon so sagen. Aber gegen Hannover 96?
Ja gut, die haben da auch eine andere Rolle gespielt damals, ne? Das muss man auch sagen, aber ja, wir hatten noch so ein paar Top-Spieler, Hochkaräter dabei, haben aber eben auch notgedrungen, die Mannschaft bestücken müssen mit Leuten aus den eigenen Reihen. Und ich fand, für die Verhältnisse haben wir das damals auch okay gemacht. Ich glaube, wir sind dann auf 6., 7., 8. geworden. Irgendwie so. Das war schon im Bereich dessen, was wahrscheinlich auch realistisch irgendwie, ne? Aber ja, da war schon Druck auf dem Kessel, weil ja, also zum Beispiel, ich persönlich habe das so empfunden, weil ich auch einfach über die Jahre da schon als Jugendspieler und man kennt die Leute, die auch beim BVB arbeiten und dann hast du natürlich eine ganz andere Verbindung, wenn dann im Raum steht, dass du hier den ganzen Laden abschließen musst, ne? Und ich sag mal, die meisten von den Mitspielern, die fallen dann irgendwie relativ weich. Aber da ging es ja schon auch um Existenzen und so, ne? Und das spürt man dann schon auch, ne? Und dann ist doch ein bisschen sehr Druck groß und dann können natürlich auch so 80.000, so geil das ist, vor so vielen Leuten zu spielen, das kann dann auch mal ein bisschen zur Belastung werden.
Wie war das eigentlich, als du dann hinterher als Gegner mit Werder Bremen nach Dortmund in dieses Stadion gekommen bist? Weil gerade Anfang der 90er Jahre, als der BVB dann sportlich wieder richtig durchgestartet ist, mit Ottmar Hitzfeld war ja dann plötzlich auch eine unglaubliche Heimbilanz der BVB, hat fast gar keine Heimspiele mehr verloren. Wie war das dann? Ist man da mit, ich will nicht sagen, Ehrfurcht nach Dortmund gefahren? Mit welcher Einstellung ist man hier hingekommen?
Nein, im Gegenteil. Also ich bin ja froh, dass Dortmund da sowas überhaupt geschafft hat, alles, was dazugehört. Ne? Dass da wirklich so ein Stadion geworden ist. Wenn man oben auf der Tribüne sitzt, dann sieht man zwar nur die Punkte da unten, aber ich freue mich ja, dass das wirklich so geworden ist, dass das so gewachsen ist alles. Ne? Und ich war auch nicht, ich habe mich darauf gefreut, auf die Spiele.
Aber war das dann, hat man den Druck gemerkt, der von der Tribüne kam, wenn die 80.000 dann so richtig Gas, also damals waren es noch nicht 80.000, aber 54.000 dann so richtig Gas gegeben haben, hat man das gemerkt als Spieler, hat das was mit einem gemacht vielleicht auch?
Hängt alles vom Spiel ab, also damals hing alles vom Spiel ab, wie man gespielt hat, wie man sich verkauft hat und so, ne. Die haben viele Kleinigkeiten, wenn du richtig im Zweikampf reingegangen bist und die haben wirklich gemerkt, du willst wirklich was tun, du willst was bewegen, dann standen die auch voll dahinter, ne. Aber manchmal habe ich das Gefühl heutzutage, dass da irgendwie, weißt du, eine Handbremse angezogen ist, weißt du, ne? Also da muss man mal gucken, wie man sich dann auch verkauft und ich habe eigentlich, damit kein Problem mehr gehabt. Ich habe auch eine Phase gehabt damals bei Werder, wo sie mich dann ausgepfiffen haben, vielleicht mal so in 2-3 Spielen. Ja, aber dann kam der SC Neapel mit Diego Maradona, da habe ich gegen den gespielt, wir sind eine Runde weitergekommen, habe ich schön ausgeschaltet und da war wieder alles in Ordnung. Da haben wir einfach mal vergessen, war alles wieder in Ordnung, alles gut.
Gegen Maradona hast du nicht mehr spielen dürfen, ne?
Nee, leider nicht. Ja, ich habe den erwähnt, weil ich den Maradona kennen wahrscheinlich alle hier.
Ja, ja, das soll ein ganz solider Spieler gewesen sein.
Ja, 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 habe ich auch gehört. Aber ja, der hätte noch ein bisschen länger spielen können.
Ja, tatsächlich.
Als er gespielt hat.
Ja, ja.
Damals auch Barcelona und so.
Ja, absolut spektakulär
gewesen. Hat immer Freunde kommen lassen und dann eine ganze Hoteletage angemietet für die, weißt du, und sowas alles. Ne? Das ist ein bisschen, ja, hat das nicht richtig mitbekommen alles. Ne?
Wer war denn dein, ich sag mal, prominentester Gegenspieler? Weil du hast ja teilweise dann auch im defensiven Mittelfeld abgeräumt. Mirko hat auch defensives Mittelfeld gespielt, hinterher als Libero. Damals gab es das ja noch sozusagen. Aber was war so für dich so ein Duell, was total in Erinnerung geblieben ist?
Wir haben dich gegeneinander.
Auch schon schwindelig gespielt von Stanley Budane.
Ja, sag mal.
Das ist eine gute Frage. Also jetzt, dass ich so jetzt keinen besonderen Namen im Kopf. Es waren eine Menge gute Spieler, aber ich habe jetzt nie irgendwie so ehrfürchtig.
Bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht tatsächlich. Ich dachte, da kommt jetzt eine wunderbare Anekdote von einem herrlichen Zweikampf, wo du irgendeinen komplett weggegrätscht hast.
Ich bin komplett weggegangen, aber vom eigenen Mitspieler.
Das kannst du natürlich auch gerne erzählen.
Ja, da bitte. Bin ich gerade hochgekommen als A-Jugendlicher zu den Profis und habe da ab und zu mal mittrainiert. Da waren noch Jürgen Kohler und so Jungs da. Und den habe ich aus Versehen mal getunnelt. Und dann hat er mich aber im nächsten Moment richtig rasiert. Und dann bin ich, konnte nicht weiter trainieren, aber damals hat auch niemand was gesagt. Ne? Also das hat sich schon ein bisschen verändert, glaube ich, heutzutage. Ne? Die Jungen werden schon eher.
Also du warst dann raus aus dem Training und alle haben gesagt, ja gut, dann kann der jetzt nicht weitermachen.
Ja, das war so. Ne? Das habe ich auch, das war ein bisschen andere Zeit, ne? Also bei euch war vielleicht dann noch mal anders, ne? Aber das war. Das hat man schon immer wieder gehört, diese Geschichten. Ne? Wir mussten auch noch Schuhe putzen für die Älteren und all solche Sachen. Ich weiß nicht mehr, ob es das heute noch so gibt. Ich glaube, da hat sich hierarchisch schon ein bisschen was verändert und es wird auch erwartet, dass die Jungen ein bisschen forsch auftreten und das wird auch gefördert, sofern dann die Leistung stimmt. Das ist natürlich immer Grundvoraussetzung. Aber ich habe schon den Eindruck, dass früher dass man doch erstmal sich da so seine Sporen verdienen musste und auch über einen gewissen Zeitraum erstmal abliefern musste, um überhaupt sich in eine Position zu bringen, dass man mal ins Spielen kommt. Ne? Und das, glaube ich, heutzutage sieht man schon, wenn jetzt einer besonders talentiert ist, dann wird er auch mal nach 10, 15 Bundesligaspielen schon zur Nationalmannschaft eingeladen. Ich habe den Eindruck, dass das früher nicht
gefällt
so
gegeben hat. Gefällt dir nicht
hat.
So, oder?
Ne, was heißt, gefällt mir nicht so, aber es war einfach anders. So, wenn, weiß nicht, es gibt ja Spieler, die setzen sich dann durch, weil sie einfach gut sind. Es gibt aber auch andere, ich finde es schwer zu beurteilen, weil jeder hat mal eine gute Phase. Es gibt dann nicht die Karriere, die nur so geht. Bei vielen gibt es dann mal eine kleine Delle und dann ist eigentlich spannend zu sehen, wie kommen die da wieder raus. Und manche kommen da eben nicht raus. Ne? Die haben das und dann haben die da irgendwie drei Länderspiele und also ist natürlich schön für den einzelnen Spieler dann. Ne? Aber man fragt sich dann schon im Nachgang, ja, wie konnte der und der Nationalspieler werden.
Mhm. Team 2006 warst du aber auch dabei.
Ja, genau, aus der Riege auch. Da sind ja ein paar dabei gewesen auch, die dann sich nachher auch in der Nationalmannschaft durchgesetzt haben. Ne? Aber eben auch viele nicht. Und da gibt es schon viele Beispiele. Ne?
Ja, also kurz zur Erklärung. Team 2006, das war so ein Perspektivteam, eine Art B-Nationalmannschaft, vor allem mit sehr, sehr jungen Spielern. Bei Werder Bremen war das natürlich so, da durfte man erst hin, wenn man 30 Jahre alt war, so gefühlt. Ne? So. Das war ja damals schon eine relativ alte Mannschaft, aber Otto Rehagel hat immer gesagt, es gibt nur gut und schlecht, nicht jung und alt.
Das war halt die Konstellation vom Otto Rehagel. Der hatte wirklich über Jahre hinweg auch immer Kontakte gehabt. Der hat ja was sehr viele Telefonnummern hatte. Das ist ja Wahnsinn. Ne? Und hat wo der mich jetzt zu Werder geholt hat von Atletico Madrid, da war er immer schon Bernabeu Stadion. Hat sich Mirko Botava angeguckt und dann hat es irgendwo über Kaffee trinken gegangen und da hat das ja auch funktioniert und so. Und der war richtig immer nah dran dann. Ne? Und hat die Mannschaft auch zusammengeholt. Der hat immer über Jahre hinweg hatte Kontakte gehabt und er ist mit denen immer Kaffee trinken gegangen, auch hatte die geholt. Meistens ist es auch geglückt dann und so. Dann haben wir auch Champions League gespielt und dann hat man ja auch ganz andere Möglichkeiten. Ich glaube, du weißt es auch am besten jetzt mit den Beratern und so. Wenn man Champions League spielt, du wirst bombardiert von morgen bis Abend. Die können Spiele anbieten, wie jetzt, wie will sie wollen. Wenn du Champions League spielst, kommen sie alle her. Und das ist auch kein Wunder, dass man das nicht mehr zusammenkriegt, dass vielleicht die Spieler, die Mannschaft vielleicht in 2-3 Jahren dann irgendwo zusammenbleibt, dass er vielleicht noch auf 2 Positionen vielleicht wechselt, auf 3 Positionen. Das wäre schon mal ein starkes Stück, ne? Aber das ist heutzutage halt nicht so machbar.
Ja, sehr, sehr schade. Er kann sich nur so halb an das erste Spiel erinnern, was er damals in diesem fantastischen Stadion gemacht hat. Da möchte ich dich aber auch nochmal fragen. Ah, schüttelst du auch schon so ein bisschen mit dem Kopf? Hast du auch keine Erinnerung mehr an dein erstes Spiel?
Vielleicht für direkt verdrängt wegen des 0-2.
Ja, nee, aber was hat das mit dir als Spieler damals gemacht? Hat dir das Energie gegeben? Ja. Oder weil Mirka auch gesagt hat, das waren ja noch Zeiten, wo teilweise auch gepfiffen wurde, hat das vielleicht auch Energie aus dir rausgezogen?
Ja, schon auch beides, muss man ehrlich sagen. Ich habe da eben schon mal kurz das angesprochen. Ne? Also wir haben Phasen gehabt, wo dich das Publikum trägt einfach, ne, wenn es nicht läuft. Und ich meine, die Leute sind immer da gewesen. Ne? Das ist schon außergewöhnlich hier. Aber natürlich auch, der Verein hat einfach eine große Strahlkraft und einen großen Namen. Und die Erwartungshaltung ist dann auch entsprechend. Und gerade nach dem Champions League Sieg 97 war das immer noch recht hoch und dann Anfang der 2000er ist das so nach und nach, glaube ich, diese Erwartungshaltung gegenüber der Mannschaft so ein bisschen gesunken. Dann gab es diese wirtschaftlichen Probleme, ne, und ja, heute, jetzt ist sie wieder ganz hoch, ne? Man sieht das ja, wenn du heute mal, selbst wenn du gewinnst, ne, jetzt sind 24 eigentlich von den Punkten her eine super Ausbeute, aber dann wird schon gefragt, naja, aber wie haben wir denn hier
die Punkte geholt? Es sind ja 27, wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, das sollten wir vielleicht dazu erwähnen. Es sind 27 Punkte in diesem Jahr, wenn die Sendung ausgestrahlt wird.
Ja, das ist schon außergewöhnlich gut, ne? Aber trotzdem muss man sich dann teilweise rechtfertigen für das Wie. Das zeigt halt eben schon, wie der Anspruch ist hier. Und genau, und wenn es dann eben mal Probleme gibt, dann kann das eben auch zur Belastung werden. Ne? Und wir haben auch Phasen dadurch gemacht, die waren einfach nicht gut aus verschiedenen Gründen. Und dann ist es auch nicht ganz so leicht.
Wie oft bist du hier im Stadion? Bist du bei jedem Heimspiel?
Nee. Ich bin immer mal wieder hier. Ich bin jetzt gegen Atletico Madrid auch zum Beispiel wieder da.
Ach, so ein Zufall. Die Highlights rauspicken.
Ja, ich war aber auch bei Saisoneröffnung war ich da, ne, gegen Ajax. Ich schaue immer mal wieder halt, ne? Ja.
Mirko hat eben schon vorher verraten, hat die Karten gegen Atletico schon bestellt.
Ja, aber ich war jetzt gegen Wolfsburg, war ich auch im Stadion.
Dann ist das in Ordnung. Bremen. In Bremen?
Ja.
Ah, okay, ja gut.
Ja, gut. Zwar nur 60 Minuten, aber dann.
War so schlecht, ja?
Ja, man muss das ja auch nicht schönreden. Ne?
Nein. Aber da ist schon ein bisschen Vorfreude dann auf das Spiel Dortmund gegen Atletico. Das ist schon was Besonderes.
Das auf jeden Fall. Da bin ich echt voll dabei. Ich hoffe, ich kriege die Karten.
Und, ja, gucken wir hier nochmal in die Runde. Ist hier jemand für verantwortlich? Ja? Ja?
Ja,
es gucken alle weg.
Ich habe schon die richtige Bestellung gemacht, glaube ich.
Ja.
Aber nicht Jürgen Klopp jetzt. Ne?
Nein. Aber das ist so... Das ist ein K.O.-Phasenspiel in der Champions League, ist das Rückspiel vor allem. Wir wissen, da fällt die Entscheidung. Selbst wenn man nicht mehr auf dem Rasen steht, das ist nochmal was ganz Besonderes.
Ja.
Ja, sagt er einfach nur. Ist natürlich für mich als Fragesteller jetzt schwierig.
Ich kenne auch Atletico und insofern, wird kein Zuckerschlecken, sage ich mal so. Ja. Aber warten wir es mal ab, die erstmal am 10. ist mal das Spiel in Madrid.
Die haben ja auch wieder gewonnen, glaube ich, letztes Wochenende. Die haben davor, glaube ich, eine ganz lange Serie auch, wo sie ungeschlagen waren. Sind schon stabil und ja auch bekannt für die Art und Weise, wie sie Fußball spielen wollen, glaube ich, sowieso immer irgendwie ein bisschen unangenehm. Auf der anderen Seite, glaube ich, von den Mannschaften, die da noch mit im Pott sind, denke ich, vielleicht auch ein machbares Los. Und ob das wirklich ein Vorteil ist, dass man das Rückspiel zu Hause spielt, ist... Hoffe ich natürlich, aber das muss man dann mal abwarten. Aber das sind natürlich besondere Spiele und wenn es dann eben die Wurst geht, ums Weiterkommen, dann geht man natürlich umso lieber ins Stadion.
Das sind ja die Spiele Champions League, wo man wirklich Spaß dran hat, weißt du, weil die ganz anderes Denken haben. Die haben aber viel mehr Selbstbewusstsein, sie sind selbstbewusster und die denken offensiv, weißt du. Und das wird nicht teilen, wie, da siehst du nicht, dass da 3-4 Mal quer gespielt wird, das sieht man nicht. Die denken im Offensiv, die wollen sich rausdrehen, die wollen nach vorne spielen. Und das eigentlich sollte das bei unseren Leuten da, gut, klappt ja nicht immer, man hat nicht immer so die Spieler, die man sich so wünscht vielleicht, ne? Aber man sollte schon ein bisschen offensiver denken, weil das ist ja nichts. Ich meine, die Zuschauer, die sind ja trotzdem
so dankbar, für alles im Endeffekt dankbar. Ne? Ich habe schon gesagt, wenn über die Mitte gespielt, dann klatschen die. Die sind für solche Sachen, bei uns, bei Werder zum Beispiel, sind die für wenig dankbar. Und wir haben, letzte Saison haben wir eigentlich, ich glaube, sind wir Letzter geworden bei den Heimspielen in der Tabelle. Letzter. Und die Bude ist wieder voll. Ne? Das ist unglaublich.
Ja, das ne? Bremen. Ne?
Natürlich nicht 80.000, aber die 42.000 haben wir auch da.
Da ist aber nicht schlecht, also vor 42.000 zu spielen oder wie gesagt vor 80.000. Fehlt dieses Gefühl? Weil ganz viele sagen, wenn man seine Karriere beendet, dieses Gefühl in der Kabine zu sitzen mit den Mitspielern, die Auswärtsfahrten, auch wenn es manchmal vielleicht ein bisschen nervig ist, aber vor allem dieses Rauslaufen aufs Spielfeld und man guckt da hoch. Ich kenne es ja nur von der Tribüne runter zu gucken, aber wie ist das hochzugucken, wenn da 80.000 sind?
Ja. Also definitiv, das ist ein super schöner Moment und du kommst ja dann irgendwann in eine Karriere, wenn klar ist, das ist jetzt wahrscheinlich deine letzte Saison, ne? Dann nimmt man sich ja mal vor, das nochmal so ganz bewusst alles mitzunehmen und da merkt man erstmal, dass man viele Jahre das irgendwie für selbstverständlich genommen hat, ne? Und weil man ist dann so in dem Thema drin und macht seinen Job jedes Wochenende, aber wenn man das mal so bewusst dann aufsagt und man merkt, oh, jetzt ist das letzte Mal das letzte Auswärtsspiel, das letzte Heimspiel und dann, also das ist schon was ganz, ganz Besonderes und ja, ein großes Privileg und dass man das so als, dass das als dein Heimverein ist, ist natürlich nochmal umso schöner, weil ich kriege ja auch dann von ehemaligen Mitspielern das mit, ne, oder von Freunden, die bei anderen Bundesliga-Clubs gespielt haben, ne, die freuen sich ja auch immer drauf, dann hier zu spielen, weil es einfach was Besonderes ist. Ne.
Ich freue mich auf jeden Fall, also die nächsten 50 Jahre werden wir nicht mal miterleben, aber auf die nächsten Jahre in diesem Stadion. Kurzer Tipp noch zum Abschluss, gegen wen spielt Dortmund im Champions-League-Finale? Wen wünscht ihr euch als Gegner in London?
Gegen Bayern, oder?
Wenn es gut geht, gerne.
Ja, kleine Revanche, warum nicht?
Ja, und dann diesmal den Champions-League-Titel holen. So können wir die Sendung eigentlich beenden, oder? Ich möchte mich herzlich bedanken bei euch beiden. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ja. Wir sind schon locker über die halbe Stunde drüber, so schnell geht's. Oh. Ja, also das merkt man gar nicht. Ich glaube, wir könnten hier locker noch eine Stunde sitzen. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ja, man hört's.
Danke.
Scheint nicht so schlecht gewesen zu sein. Nochmal vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid und ja, nächste Woche gibt es die nächste Sendung. Bis dann.
Dafür Teamplayer. Dafür dich und deine Familie. Dafür alle. Signal Iduna, dein starker Partner für Versicherungen und Finanzen. Signal Iduna. Füreinander da.